Gemeindegründungsteam ist eine neutestamentliche Struktur. Ich finde es kreativ und hilfreich als Vorbild, was die Brüder tun in Berlin. Gemeindegründung zu kombinieren mit einer Ausbildung von Geschwistern, die dem Herrn wirksamer dienen wollen. Sie verstehen sich als Team, das weiß ich, weil ich die Brüder kennenlernen durfte auf der Konferenz in Salzburg. Wir sind irgendwo in Bad Reichenhall griechisch essen gegangen und sie haben mir erzählt von ihrem Anliegen und von ihrer Arbeit, was ich vorbildlich finde, die Kombination von Gemeinde und Ausbildung. Teamwork. So buchstabiert man Erfolg, nicht wahr? T-A-M-W-E-R-K. Und ein Gemeindegründungsteam ist eine neutestamentliche Struktur. Aus Zeitnot werde ich die Verse angeben und euch bitten, sie zu notieren und sie inhalts- oder sinngemäß weitergeben. Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 5. Die begabten, hervorstechenden Leiter der Gemeinde, der einmaligen Gemeinde in der damaligen Zeit von Antiochien, fasten und beten mit dem Anliegen, scheinbar den Willen des Herrn zu erkennen. Wahrscheinlich redeten sie über die Mission. Und der Heilige Geist sprach, wie, ich weiß nicht, vielleicht durch ein Wort der Prophetie. Steht nicht in dem Text und ich finde es gut, weil der Heilige Geist spricht auf verschiedene Weise und wir würden meinen, dass es so passieren würde, wenn es dort gestanden wäre. Der Heilige Geist tat seinen Willen kund, sondert für mich aus Barnabas und Saulus für das Werk, zu dem ich sie gerufen habe. Und sie legten die Hände auf sie, beteten für sie, entließen sie, und sie gingen von dort weg und so begann die Heidenmission, die erste Missionsreise. Sie nahmen Johannes mit Beinamen Markus. Und nach einer gewissen Zeit verließ er sie. Und dann kehrten sie zurück, Bericht erstattet. Meine Güte. Dann in Kapitel 15, Vers 36 bis 6, in Vers 3, die zweite Missionsreise. Paulus, der gemeinsam mit Barnabas gestanden hat und gestritten hat mit den Gesetzeslehrern in Jerusalem am Anfang des 15. Kapitels, wenn es geht um das Evangelium, wir stehen zusammen und wir streiten heftig. Naja, und dann stritt er sich mit Barnabas am Ende desselben Kapitels. Aber hier nicht über das Evangelium, sondern über eine Arbeitsweise, über eine Philosophie von Dienst, über die Frage, ob wir Johannes Markus eine zweite Chance geben. Wer hatte recht? Das kann ich nicht sagen. Lukas sagt auch nicht. Seine Absicht ist es, Paulus uns vorzustellen, als der vornehmliche Apostel der Heiden. Wir glauben, dass er Barnabas weiter gesegnet hat, besonders in Zypern. Und Paulus sagt uns selbst, in all seinen Schreiben redet er positiv von Barnabas. In 1. Korintherbrief später ist es klar, dass er die Arbeitsgemeinschaft mit Barnabas fortgesetzt hat, Kapitel 9 von 1. Korintherbrief. Und in Timotheus macht es deutlich, dass Johannes Markus, von der ihn schwer enttäuscht hat, dass er ein nützlicher Diener des Herrn und auch nützlich für ihn geworden ist. Sie gehen geteilte Wege. Sie trennen keine Gemeinde. Sie gehen geteilte Wege in der Arbeit. Ich bin verpflichtet, mit meinem Mitarbeiter gemeinsam zu stehen, wenn es geht um das Evangelium. Ich bin nicht verpflichtet, mit jedem Menschen zusammenzuarbeiten. Es gibt verschiedene Zugänge, verschiedene Flugbahnen, verschiedene Methodik. Ich finde es einfach toll. Sie streiten zusammen, wenn es geht um das Evangelium, aber sie streiten auch über sekundäre Fragen. Und lieber als Probleme zu machen dauerhaft, der eine geht in seine Richtung, der andere geht in die andere Richtung. Du sagst vielleicht, ich bin Abraham und du bist Lot. Solche Sprache ist nicht hilfreich. Nein, du gehst in deine Richtung, du dienst dem Herrn, ich gehe in meine und diene meinem Herrn und deinem auch. Well, das ist in der Bibel. Das ist ein guter Rat. Das ist Realismus. Und die Bibel ist eben so geschrieben. Aber beachte, keiner der beiden ging allein. Barnabas nahm Johannes Markus, Paulus nahm Silas, und als sie unterwegs waren, sie konnten zusätzliche Hilfe brauchen, Timotheus wurde ihnen empfohlen, er beschnitt ihn, und das ist interessant, am Anfang des 15. Kapitels liest du die Frage Beschneidung, Paulus sagt, nein, auf keinen Fall. Am Anfang des nächsten Kapitels, dann beschneidet er Timotheus. Scheinbarer Widerspruch. Nein, kein Widerspruch. Wenn es geht um das Evangelium selbst, Beschneidung, absolut nicht. Das wird den Heidenchristen nicht auferlegt. Wenn es geht darum, dass einer Sohn einer Juden ist und Zeugnis geben will, auch in der Synagoge, wenn es einmal bekannt ist, dass er ein Unbeschnittener ist und doch jüdischer Herkunft ist und Jude selbst. Nein, um des Evangeliums willen wird Paulus ihn beschneiden. Und so das apostolische Team zieht in zwei Richtungen. Eine Richtung nach Zypern, der andere, wissen wir bekanntlich, die zweite Missionsreise. Und du kennst natürlich den unbekanntesten Vers im Neuen Testament. Zumindest in individualistischen Ländern. Kapitel 19, 22. Er sandte aber zwei von denen, die ihm dienten. Timotheus und Erastus nach Mazedonien. Er blieb eine Zeit lang in Asien. Das ist so weltfremd in unserer heutigen christlichen Kultur. Leute verlassen Gemeinden, weil meine Nöte werden nicht befriedigt. Oder ich will mich verwirklichen in meine Geistesgabe verwenden. Der Gedanke daran, dass mein Dienst darin besteht, einem erfahrenen, begabten Mitarbeiter zu dienen, mit unscheinbaren Diensten zum Teil, damit er seinen Rücken frei hat, Teil eines Teams zu sein, nicht der Mensch, der da vorne steht, sondern derjenige, der unterstützt, das ist zwar für viele unbekannt heute. Barnabas und Saulus mit den Lastenträgern unterwegs. Die Spielregeln sind nicht genau gleich mit der Gemeinde. Das ist sehr wichtig zu betonen, sonst funktioniert es nicht im Team. In einem Team, Johannes Markus kann ausgeschlossen werden, weil er nicht arbeitet. Ausgeschlossen aus dem Team. So schließt man niemanden aus seiner Gemeinde deswegen. Wenn man beginnt, die Faulen und Arbeitsunwilligen auszuschließen aus der Gemeinde, wo wären wir denn heute? Wir hätten Platz, uns zu versammeln in einem Hühnerhaus. Die Führungsstrukturen sind äußerst klar definiert. Paulus sagt zu diesem, geh, und er geht. Er sagt zum anderen, komm und bring mir das, und er tut es. Sie dienten ihm. Die Einweisungen des Leiters müssen gefolgt sein. Klare Aufgabenverteilung gibt es. Klare Zielsetzung. Und das ist doch, ich möchte betonen, eine neutestamentliche Struktur, die uns vielerorts abhanden gekommen ist, das apostolische Team. Nicht, dass wir sagen, ich bin Apostel. Aber wir tun apostolische Arbeit. Meine Arbeit in vergangenen Jahren ist etwas so. Hoffentlich vom Herrn geführt. Ich meine es zumindest, habe ich Impulse gesetzt. Oft habe ich selbst nicht die Arbeit getan. Und habe mit meinen Teamarbeitern so gearbeitet. Nicht in der Gemeinde. Dann bin ich untergleichen. Bin ich ein Ältester gewesen? Sicherlich hörte man manchmal auf meine Darstellungen und meinen Rat mehr als auf einen anderen. Aber ich war dem Konsens der Ältestenschaft verpflichtet. Aber ich weiß, was es heißt, ein Team zu leiten, andererseits. Seid auf Probleme gefasst, wenn ihr als Team eine Gemeinde gründen wollt. Eine Studie vom Land der Studien, Amerika, natürlich, auf die Frage nach der Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten, alle Befragten meinten, ausgezeichnete Fähigkeiten, mit anderen zu arbeiten, zu besitzen. Kein einziger hat gesagt, ich kann mit anderen Leuten nicht arbeiten. Himmel auf Erden. 60% meinen, sie wären in den obersten 10% von Leuten, die fähig sind, mit anderen zu arbeiten. 25% meinten, sie wären in dem obersten 1%. 70% der Befragten meinten, ausgezeichnete Führungsqualitäten zu besitzen. 2% meinten, sie wären unter dem Durchschnitt an Arbeitsfähigkeit mit anderen Menschen. Seht ihr das Problem der Wahrnehmung? Hier wird es so deutlich, dass man selbst bei dem Wort Team denkt an sich selbst, die eigene Meinung, die eigene Fähigkeit, Kompromisse zu schließen. Stell dir vor, die zwei meinen, sie sind beide kompromissbereit und sie können miteinander nicht reden. Kein Wunder, dass der Herr so viele Schwierigkeiten mit seinem Team hatte. Teams sind oft mobil. Sie sind unterwegs. Jesus und seine Jünger, Barnabas und Saulus, Paulus mit 19 jungen Männern, genannt im Neuen Testament, Aquila und Priscilla. Sogar, was ist Paulus' Definition von einem Apostel in 1. Korinther 9? Ein Mann, der eine Schwester als Weib umherführt. Die sind unterwegs mit ihren Frauen. Einige Beispiele aus Österreich. Und ich werde sie wegen der Zeit nur vorführen. Diese Folie habe ich vor 3 Jahren vorbereitet. Wenn ich heute das tun musste, das wäre beinahe so viele, zweimal so viele. Ihr habt gesehen, so viele Gemeinden entstanden in und um Österreich. Das ist die Geschichte. Hier sind die Menschen, die ganz konkret Arbeitsstellen gekündigt haben, Wohnungen aufgegeben haben, Wohnungen verkauft haben, neue Wohnungen gesucht haben und neue Arbeitsstellen. Die sind in Bewegung. Es war Dienstagabend. Ich weiß, mein Sohn hat ein Problemchen, das wir besprechen sollten als Papa und Sohn. Ich bin im Tiefflug nach Innsbruck gefahren. Wir haben uns getroffen in unser Lieblingsrestaurant, wo es gute amerikanische Steaks gibt. Haben bestellt, was wir immer bestellen, redeten über unsere Probleme und auf einmal ein Mädchen sagt, Servus Hans-Peter. Und so, Und er sagt, weißt du, Papa, sie hat sich gestern bekehrt. Maria arbeitet mit ihr im Kindergarten und hat lang mit ihr gearbeitet und gestern hat sie sich bekehrt. Weißt du, ich habe bald begonnen zu weinen, denn ich kenne Maria. Maria ist schüchtern. Maria ist ja nicht schlagfertig. Marias Mann hat sie misshandelt, bevor er sich von ihr scheiden ließ. Maria war oft irgendwie am Rande des Nervenkliniks. Aber Maria hat diese sozialen Ader und sie liebt Menschen und die lieben Leute spüren die Liebe, obwohl Maria das nicht immer mit Worten ausdrücken kann. Und dass Maria Salzburg verlassen hat und diese Umfeld, wo sie so viel Unterstützung hatte, um einen Job und eine Wohnung zu suchen in Innsbruck, um des Evangeliums willen. Und ich bin konfrontiert mit ihrem ersten Baby Christen. Maria kennt eine Speise, die viele nicht kennen. Und das Werk des Gottes zu tun und seinen Willen zu vollbringen. Johannes Kapitel 4. ist im Klartext Evangelisation. Ist es nicht wunderbar? Ich freue mich für Maria. Hast du Evangelisation je gesehen im Kontext von Johannes 4? Gott ist auf die Suche nach Anbetern. Die Frau ist hungrig und durstig. Und Jesus ist hungrig und durstig. Und die Jünger lassen den Herrn Jesus zurück, der hat einen Hunger. Sie kommen mit ihrem Fleischkäse und Jesus hat keinen Hunger. Was ist da los? Sie, die Frau ist durstig, Jesus ist hungrig und der Vater ist hungrig. Hungrig, er sucht nach Anbetern. Konfrontiert mit der Bekehrung dieser Frau hat Jesus gesagt, wie kannst du an Essen denken in einer Zeit wie dieser? Ich musste hierher. Leute, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Wie könnt ihr an Essen denken? Ich habe eine Speise, von der ihr überhaupt nichts wisst. Ich kenne die tiefe Befriedigung der Evangelisation. Und seht ihr den Kreislauf. Gott im Himmel gibt die Frau lebendiges Wasser. Und das Wasser wird in ihr, es stillt ihren Durst und wird in ihr eine Quelle, die aufwärts quillt, Gottwärts quillt in die Ewigkeit. Gott ist durstig. Er gibt ewiges Leben. Es stillt unser Durst. Es quillt aufwärts, Gottwärts. Ewiges Leben ist ein Kreislauf, eine Beziehung, eine befriedigende Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und sie sprudelt auf andere Menschen. Das ist der Kontext von Evangelisation im Neuen Testament, der Überfluss einer befriedigenden Beziehung mit Gott. Eine Speise. Was hat die Statistik gesagt? Wie viele Christen in Amerika kennen diese Speise nicht? Wie viele kennen das nicht? Sie sitzen in einem Restaurant und ein Baby-Christ zu sehen und zu denken an die geistliche Mama und zu Tränen zu kommen. Freunde, das ist eine Dimension des Lebens, die uns bereichert. Mehr als Worte es sagen können. Ich habe keine größere Freude im Leben, sagt Johannes, als dass meine Kinder in die Wahrheit wandeln. Das stand natürlich nicht in den Notizen. Nächstes Thema. Nach dem Team. Was hat Paulus getan mit den Baby Christen? Ich möchte mit euch lesen ein paar Verse aus 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Vers 7. Wir suchten keine Ehre, wir traten nicht auf wie Christi Apostel, gewichtiger wie Apostel, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Gläubigen, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ich denke an einen alten Prediger von aus den Südstaaten, aber er war Prediger einer Gemeinde in Los Angeles. Der alle 5 Jahre durch die Bibel gepredigt, sein Name war J. Vernon McGee. Und jedes Radioprogramm, sie waren sehr erbaulich, jedes Radioprogramm hat er mit diesen Worten, ungefähr diesen Worten beendet: I bless you in the name of the mother love of a father God. Im Namen der Mutterliebe eines Vater Gottes. Ich glaube, er war ja kein Feminist. Aber genau wie sogar weibliche Eigenschaften bei Paulus, stell dir vor, sehen, ist es auch bei Gott. Paulus sagt, ich war wie euer geistliche Mutter. Und ich war wie euer geistlicher Vater. Ich war wie die stillende Mutter, die nicht nur die Botschaft, sondern von ihrer eigenen Substanz, was ich euch weitergegeben habe, sagt die Mutter, kostete mich Haarausfall und ein paar Besuche zum Zahnarzt und viel Mühe und viele kurze, unterbrochene Nächte, Nachtruhen. Die Mutter besorgt um die kurzfristigen Bedürfnisse ihrer Kinder. Der Vater besorgt eher um die langfristigen Bedürfnisse. Das ist ganz lustig. Du gehst zum Elternsprechtag in der Volksschule, da bist du unter den Frauen. Gehst zum Elternsprechtag im Gymnasium, du siehst eine Menge Männer. Die Frauen fragen, was braucht Baby heute? Braucht Baby was zum Essen? Braucht Baby etwa geputzt zu werden? Hat Baby Blähungen? Kriegt Baby Zähne? Und der Vater fragt, was wird aus diesem Kerl? Okay? Und bei Paulus ist beides. Ich gebe von meiner Substanz nicht nur das Evangelium, nicht nur eine Botschaft. Ich habe es euch gesagt. Nein, ich habe mein Leben gegeben. Und wie ein Vater, ich habe euch als Vorbild vorgelebt, was ich gepredigt habe. Ihr seid meine Zeugen. Und ich habe euch ermahnt. Ich habe euch beschworen, dass ihr würdig wandelt im Reich, zu dem ihr berufen seid. Meine zwei Buben gingen auf einer Skiwoche zusammen. Die waren Kerle so 13, 14 Jahre alt. Meine zwei Buben. Ich sage ihnen, Hans-Peter, Stefan, was nehmt ihr mit auf die Skiwoche? Wir nehmen unsere Skier, okay, gut. Was ist das Wichtige, was ihr mit habt? Und Hans-Peter sagt, Stefan, hast du deine Bibel? Ich sage, das ist nicht das Wichtigste. Was ist das Wichtigste, was du nimmst auf die Skiwoche? Und Stefan sagt, oh, den Familiennamen. Ich sage, du hast vollkommen recht. Ihr seid Hans-Peter Colvin und Stefan Colvin auf der Skiwoche. Wofür steht der Name Colvin in Salzburger Land? Steht für Jesus Christus, haben die beiden gesagt zusammen. Er sagte, ihr nehmt diesen Namen mit auf die Skiwoche. So hat Paulus geredet als Vater und als Mutter. Beachte hier, die sind nicht nur seine Jünger, die Lektionen lernen von ihm, die seine Philosophie übernehmen, beherzigen und ausleben. Sie sind eine Kinder. Leute brauchen, was wir sagen auf Englisch, ich kann es nicht auf Deutsch sagen, aufgrund meiner Unkenntnis, a personal touch. Und das konnte er in der ganzen Gemeinde sagen. Das heißt nicht, dass er eine Jüngerschaftsbeziehung mit jedem Einzelnen hatte. Das war sein Umgang mit ihnen. Haufen von Leuten konnten sagen, ja, mein geistliche Mutter und Vater, das ist Paulus. Und diese persönliche Beziehung brauchen Baby Christen. Ich denke immer wieder an das Wort im zweiten Buch Mose, wie die Tochter des Pharao sagt zu Moses eigentliche Mutter, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich denke, Gott sagt das zu uns manchmal. Du, was ist deine Aufgabe in der Gemeinde? Warum nimmst du dieses Kind nicht für mich und stille es für mich? Es ist schwierig, wenn man geistige Babys hat. Du weißt, wie Babys sind, sie kommen um 3 in der Früh. Hast du je eine Telefonat bekommen von einem Christen um 3 in der Früh? Wenn schon, ist es garantiert ein geistiges Baby. Und wenn du nicht ziemlich oft dich triffst mit dem geistigen Baby, ist die Gefahr für es ziemlich groß. Ziemlich groß. Kleine Kinder brauchen wenig Zeit. Sehr oft. Große Kinder brauchen viel Zeit. Relativ selten. Und je jünger ein Gläubiger ist, desto mehr konkrete Hilfe es braucht. Ich denke, meine Eltern waren in Amerika, ich war in Österreich, ich war begeistert, sie erleben, wie unsere Gemeinden wachsen, und sie sind Heldenhaare dabei, und sie sind beim Brechen des Brotes, und ich übersetze für sie, und dann plötzlich sage ich, Entschuldigung. Und ich bin aufgestanden und meine Eltern saßen da ohne Übersetzung. Das war sehr unhöflich. Warum? Weil ich unseren Optiker zum Herrn geführt hatte. Und ihr, überraschenderweise, ist zur Gemeinde gekommen. Ich werde alles fallen lassen, um den ersten Eindruck von einem Menschen in einer Gemeinde, einer der besten Eindrücke seines Lebens zu machen. Denn so viel steht auf dem Spiel. Das ist mein Kind. Und so, ich musste zu ihm gehen. Ich glaube, das ist im Sinne des Paulus und wie er umging mit der Gemeinde. Eine zweite Stelle. Ich weiß, Apostelgeschichte Kapitel 2 wird oft gesehen, das ist, was eine Gemeinde tut. Wiederum die Stundisten, nicht zu schimpfen über die Russen. Ich mag den Begriff so gern, die Stundisten. Die Stundisten verstehen das so. Eine Gemeinde verharrt in der Apostellehre, eine Gemeinde verharrt im Gebet, in Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Und hier hast du 4 Stunden. Das ist super. Ganz quadratisch ist das Gemeindeleben. Aber lesen wir hier, Vers 42, sie verharrten in der Lehre der Apostel, das wird weiter erklärt. Schau Vers 43, die Lehre des Apostels, es kam über jede Seele Furcht und es geschah viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Sie verharrten in der Gemeinschaft, wird weiter erklärt. Alle Gläubige geworden waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Täglich verharrten sie sich einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise und frohlocken in Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Sie verharrten in den Gebeten, es wird weiter erklärt, sie lobten Gott. Es ist also, ob Lukas Dinge kurz anschneidet und dann ausführt, in derselben Reihenfolge. Ich möchte eine Frage stellen. Dies ist alles gemeinsam haben. Was hat das zu bedeuten? Es gibt Christen, die meinen, weil wir nicht alles gemeinsam haben, sind wir in Wirklichkeit nicht eine wirklich biblische Gemeinde. Wenn wir wirklich biblische Gemeinde wären, dann würden wir unser Zeug verkaufen und alles gemeinsam haben. Ist das, was Lukas sagen will? Nein. Er redet über Nacharbeit. Er redet über Nacharbeit. Der Heilige Geist war auf sie gekommen. Sie spürten in sich eine neugeborene Liebe für ein anderes. Es war ganz natürlich. Und in Jerusalem, zu diesem Zeitpunkt, zwischen Passe und Pfingsten, war die Stadt zum Bersten mit Besuchern von draußen. Eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, jetzt angeschwollen bis 1,5, vielleicht sogar 2 Millionen Leute, aus überall in den Provinzen. Und der Heilige Geist war gekommen und die Apostel haben gelehrt und so viele waren da. Ja, sie sind halt eine Weile geblieben. Stell dir vor, du bekehrst dich zu Pfingsten, reist du am nächsten Tag ab? Na, ich würde ein paar Wochen einlegen. Wie willst du diese ganzen Leute behausen? Wie willst du diese ganzen Leute speisen? Wie willst du diese ganzen Leute irgendwie, man war gezwungen dazu, eine Art, in Eiltempo, eine Nacharbeit Phase anzusetzen. Und die Apostel haben jeden Tag gelehrt. Weißt du, kaufst du diese MP3s, dann kannst du jeden Tag für die nächsten 120 Tage die Lehre erleben. Aber das ist nicht so üblich. Diese Leute haben so das Wort Gottes verschlungen. Und die brauchen diese umfassende Nacharbeit. Baby-Christen brauchen Unterstützung und die Gemeinde braucht Befestigung von verschiedenen Richtungen. Der Baby-Christ braucht ein Gemeindeleben, das irgendwie babygerecht ist. Das heißt nicht, dass man alle Elektrostecker versehen hat mit Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt aber, dass ein Baby-Christ kann verstehen, worum es geht, ungefähr zumindest manche Teile in der Bibelstunde. Ich sage Baby-Christen, hey du, Peter, willst vielleicht nicht alles verstehen, ist okay. Aber hast du je einen amerikanischen Steak gegessen? Ja. Gut, huh? Ja. Ungefaltig groß, sagt er. Sagt er, sehr groß. Aber weißt du, wenn du Steaks isst, wie die Amerikaner oder die Argentinier, du kannst kein Stück Kuh haben, so groß, ohne einen Knochen. Kuh wäre wie so wie Gelatine sonst, weißt du? Braucht Knochen. Die Europäer essen ganz kleine Stücke und braucht keine Knochen. Amerikaner brauchen einen Knochen in ihrem Steak. Predigten und Bibelstunden sind genauso. Es gibt immer einen Knochen. Ärgere dich nicht über den Knochen. Versuch ihn ja nicht zu essen oder zu schlucken. Säge um den Knochen herum und wende das an, was du verwerten kannst. Ah, danke für den Hinweis. Aber trotzdem, wir können nicht jede Woche für Baby-Christen predigen. In unserer Gemeinde sollten die Predigt verständlich sein. Viele Leute meinen, dass gesunde Lehre ist möglichst kompliziert, möglichst mit Fremdwörtern aufgelockert und versehen, möglichst mit Erklärungen von der Ursprache, die der Prediger meistens selber nicht beherrscht. Und dann, aber weißt du, was das ist? Das ist theologisches Zungenreden. Es erbaut niemand. Verständliche Sprache, auch für Babys. Und wie gesagt, persönliche Nacharbeit. Ich werde das nicht viel betonen. Ich glaube, es ist gut mit einem Baby-Christen. Wir haben einen Kurs, den wir oft verwenden, heißt Schritte in die Jüngerschaft von Gene Gibson. Und dann hat man auf einfachste Weise die Schritte, die man mitmachen kann als Baby-Christen. Die allerwichtigsten Dinge für die ersten paar Monate des Lebens. Und manchmal, am Anfang habe ich mich geschämt. Ich dachte, das Ding ist so einfach, ich möchte die Leute nicht beleidigen. Und hier war ich mit diesen Herrn Doktoren und diese großen Firmenchefs, die einer leitet 1000 Mitarbeiter, er hat 1000 Leute beschäftigt in seiner Firma. Und hier macht er diese ganz einfache Fragen über, warum lese ich die Bibel? Ja? Aber das hat er nötig gehabt. Boah, der hat so viele Notizen geschrieben. Ist nötig. Und dann diese persönliche Teil. Und der Beistand. Die Beratung. Sie brauchen persönliche Studien. Und es ist sehr wichtig, dass Sie einen Nacharbeitskreis erleben. Wir haben das so hand. Einmal im Jahr haben wir einen Nacharbeitskreis. Erstens, wenn es sein muss. Jetzt haben wir, glaube ich, was 25 Neubekehrten in unserem Nacharbeitskreis, oder? Wisst einer von euch? 30 Leute, okay? Sie machen Training in Christentum 1. Das ist das Evangelium im Überblick, wer ist Jesus Christus, die Herrschaft Jesu Christi, die Taufe, ewiges Heil, wie lese ich meine Bibel, wie bete ich, wie habe ich eine stille Zeit, das Brechen, die Gemeinde, Versuchung überwinden, so etwa, okay? Grundbegriffe. Und das wird, jeder kriegt eine Hausaufgabe, submitbar Pinsen. Sie machen ihre Hausaufgabe daheim. Und sie sind so dumm, sie meinen, dass Christen Hausaufgaben machen. Weißt du, niemand hat sie aufgeklärt, dass Christen grundsätzlich keine Hausaufgaben machen. Weißt du, wir sagen, ja, wir tun das. Ja, die wollen lernen von der die machen die Hausaufgabe. Sie kommen zusammen in Gesprächsgruppen und es wird alles besprochen. Nicht, was hast du auf Nummer 1 oder was hast du für Nummer 2, sondern geschickt formulierte Fragen, die irgendwie das, was Sie während der Woche gelernt haben, hervorlocken und irgendwie anwendungsnah ist. Und dann wird einer von den Brüdern einen Vortrag über das Thema sagen, wo er die wesentlichen Inhalte wieder einhämmert, ohne langweilig zu sein durch seine Wiederholung der Lektion. So, Sie kriegen es durch Hausaufgabe, durch Bibelgespräch, durch eine kurze Predigt von etwa 35-minütiger Dauer und dann Ihre Hausaufgabe wird sehr barmherzig kontrolliert, schriftlich. Okay? Und die wissen nicht, dass Christen normalerweise so sind. Weißt du, ich habe gehört, einer brauchte eine Gehirntransplantation. Ich kenne auch ein paar. Er ging zum Primarius. Er sagte, ich brauche ein neues Gehirn. Er sagte, ich habe ein Exemplar hier um 10.000 Euro. Und ein Exemplar, und das gehört einem Volksschullehrer. Und der nächste gehört einem Universitätsprofessor. Und das ist 100.000 Euro. Und hier ist ein Gehirn von einem wiedergeborenen Christen. Und das kostet 1 Million Euro. Und der Gehirnbedürftige sagte, ich kann verstehen, warum man 10-mal so viel für einen Uniprofessor als für einen Volksschullehrer. Aber warum ist das Gehirn eines wiedergeborenen Christen so teuer? Er sagt, oh, das ist ganz einfach. Ist nagelneu, ist nie gebraucht worden. Ich kriege manchmal den Eindruck. Wir stellen Fragen manchmal an Leute. Wie viele Bücher hast du gelesen dieses Jahr? Und welche Bücher? Aber das ist erschreckend. Die kaufen Bücher, Wolfgang, die lesen sie nicht. Irgendwie unter manchen Bewegungen von Christen ist es, als ob man etwas geistiger ist, wenn alles über das Gefühl läuft und möglichst wenig über das hier. Und wir versuchen Baby-Christen sogar bei diesen ersten Griffen beizubringen, wir wollen arbeiten mit der Bibel. Okay? Und hier sind wichtige Themen für dich. Okay, das ist der Nacharbeitskreis. In der Leitung des Nacharbeitskreises, wie wir das tun, ist es nur ein Versuch, in unserer Kultur biblische Prinzipien anzuwenden. In dem Kreis ist ein Kursleiter, ein Kreisleiter und ein Kreisleiter-Stellvertreter oder Assistent. Oh, das ist Russisch, das braucht ihr nicht. Und dann zumindest eine Schwester, die erfahrener ist und rekrutiert also als Mitarbeiterin. Ihre Aufgabe ist es, die Hausaufgaben der Frauen zu kontrollieren. Was interessant ist, die ersten Fragen sind ganz einfach. Zum Beispiel, wer ist begraben in Lenins Mausoleum? Oder in welcher Hand ist die Glaskugel? Weißt du, es sind ganz einfache Beobachtungsfragen von der Bibel. Was steht in diesem Vers? Die letzten 3, 4 Fragen sind anwendungsbezogen. Das heißt, wie wird das mein Leben, was habe ich vor zu tun in meinem Leben? Und sehr oft, Matscheibe, die schreiben überhaupt nichts, wenn es anwendungsbezogen ist. Die Brüder bei den männlichen Teilnehmern, die Schwester bei den weiblichen Teilnehmern, hat die Aufgabe, auf eine Geschichte und freundliche Art und Weise zu sehen, dass sie die persönlichen Fragen ausfüllen. Und du wirst nicht glauben, was manchmal für Antworten kommt, wo man Leute wirklich helfen kann. Und diese Leute, die männliche Leiter und die Frau, die leitet in dem Kreis, haben auch eine Hirtenaufgabe. Während des Kurses müssen sie, wir organisieren das unter sich, jeden Teilnehmer besuchen 1 bis 2 Mal. In ihren Häusern sein, ihre Situationen kennenlernen. Zu schauen, weißt du, ausgehend von einem Kurs, wo es geht um solche prägnante Inhalte, kann man in alle möglichen gute Gespräche kommen, wo man Leuten konkret helfen kann. Seht ihr, was wir tun? Wir bilden Männer und Frauen heran für wichtige Leitungsaufgaben, hier im Kleinen, später vielleicht im Großen. Wir bilden Hirten im Kleinen heran, die dann später vielleicht sogar ältesten Aufgaben übernehmen. Und so wird Schulen zugleich unsere Leiter als die Babychristen. Es gäbe so viel mehr darüber zu sagen, aber wir müssen irgendwann essen.